Mutter und ich waren allein an den Abenden. Wir saßen zu zweit am Küchentisch beim Abendessen und nicht mehr zu dritt. Vaters Absenz fiel mit meinem Eintritt ins Jugendalter zusammen. Vor dem Fall meines Vaters war ich ein Kind gewesen, danach ein Jugendlicher. Vielleicht hätten politische Konversationen am Küchentisch begonnen. Wir hätten uns, wie meine Mutter meinte, gestritten. Darüber dachte ich damals nicht nach. Mein Vater atmete nicht mehr in jener Wohnung, die er vor einem Vierteljahrhundert bezogen hatte. Doch war er nicht ersatzlos gegangen. Seine Abwesenheit wohnte bei uns. Eine unsichtbare Katze, die die Krallen in den Perserteppich stach, den Mutter einmal auf Zypern gekauft hatte, als sie noch unverheiratet war. Die Abwesenheit, die auf dem Fernseher schlief, in dem mein Vater Nachrichten geschaut hatte, die durch die Zimmertüren huschte, wenn wir sie öffneten. Manchmal hockten Vince und Giri in meinem Zimmer. Ab und zu stand einer auf und schlug den gelben Boxball, den Vater angebracht hatte, weil ich Boxer werden wollte, oder ein Schauspieler, der einen Boxer darstellte. Einer von uns, meistens ich, lag auf dem Bett, die Hände auf dem weichen Stoff des Überwurfs mit grauschwarzem Tigerfellmuster. Ein Kompromiss, den ich eingegangen war, weil meine Mutter sich gegen eine Decke ganz in Schwarz gewehrt hatte. Der Dritte fläzte auf dem bordeauxroten Ledersofa, auf dem Vater immer über den Nachrichten eingeschlafen war und das ich später in mein Zimmer getragen hatte. In meiner Erinnerung redete ich wenig, lag da in einer schweigsamen Zufriedenheit über die Anwesenheit meiner Freunde. Mutter machte uns leuchtend braunen Schwarztee. Giri, der aussah wie ein Igel mit seinen kurzen grauen Haaren, brachte uns zum Lachen. Wir träumten von den Mädchen auf unserer Schule, analysierten Musik. Gegen 10 Uhr brachen sie auf. Giri redete noch ewig im Flur beim Anziehen der Schuhe, was meine Mutter amüsierte. Am nächsten Morgen sahen wir uns alle in der Schule wieder. Wenn ich abends zu lange wegblieb, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Mutter wollte, dass ich vor 12 zu Hause war, aber ich mochte die Nächte, ihre Farben, ihre Stille, ihren Lärm. Wir verhandelten. Ich sagte, ich mache, was ich will. Später auf dem Fließteppich von Vince sitzend, merkte ich die Anspannung in mir. Ich zwang mich zu bleiben. Ich wollte etwas zu erzählen haben über meine Jugend, wie mein Vater über seine Kindheit. Wer erzählen wollte, musste leben. Wer leben wollte, durfte nicht vor 12 Uhr ins Bett. Vater war da, wie die Formen der Zwischenräume der Baumblätter im Stadtwald, die Melin später zeigte. Zwischen den Blättern ist nichts, aber dieses Nichts hat einen einmaligen Umriss. Wir waren die Blätter, mein Vater war das Nichts. Die meisten sehen nur die Blätter und nicht die Zwischenräume. An den Abenden spürte ich eine Erschöpfung, gegen die ich ankämpfte. Ich lag auf dem schwarzen Ledersofa in Vins Zimmer und wollte lieber bleiben, während die anderen von einer Party wussten. Ich sagte, ich würde nach Hause gehen, wenn sie fertig seien mit dem, was wir Vorglühen nannten. Aber dann lief ich mit. Manchmal erlosch ich unter Menschen. Ich wurde zu einem Frachtschiff in der Nacht, ohne Beleuchtung. Ein schwarzer Scherenschnitt in der Landschaft aus Stadtlichtern. Ein Bild, das ich damals noch nicht kannte, sondern erst 1,5 Dekaden später am Haydarpaşa-Bahnhof in Istanbul kennenlerne, wo ich mir vorstelle, dass genau hier das neue Leben meines Vaters nach einer Kindheit und Jugend in Mardin begann. Sicherlich hatte mir Mutter oder sogar er selbst erzählt, dass er mit dem Schiff nach Deutschland gekommen war. Doch damals, in den Nächten der frühen Jugend, war mir das gleichgültig. Manchmal schritt ich hinüber in die Welt, aus der die Katze Abwesenheit kam, die bei uns zu Hause wohnte. Ich wurde unsichtbar unter den Menschen. Meistens war da Musik. Und ich setzte Ohrstöpsel ein, weil ich seit dem Hörsturz keinen Lärm ertrug. Und dann ertönte laut das aschgraue Rauschen in meinem Kopf. Und ich war vollständig abgeschnitten von der Umgebung. Ich schämte mich, wenn ich erlosch. Mein Vater hatte zu unterhalten gewusst. Unvorstellbar, er in einer Ecke auf einer Party, ein Schatten seiner selbst. Hatte ich mir nur das Schweigen von ihm geholt und nicht das Reden? Ich. Missraten, Sohn des Nichts und nicht des Seins. Manchmal war ich anwesend. Ich lachte, ich erzählte. Ich besiegte die Erschöpfung, deren Ursprung nicht in einer schlaflosen Nacht lag, sondern in allen Nächten, in denen einmal ein Mensch sprach und niemanden hatte, nach dem er rufen konnte. Auf dieser Party, zu der ich müde mitgegangen war, stand ich an der Schwelle des Erlöschens. Ich hatte mich aufgerafft, war da. Einerseits euphorisierten mich die vielen Menschen, andererseits öffnete sich in jeder Gesprächspause ein Abgrund, in den ich hineinfallen konnte. In so einem Moment behauptete jemand, Bierflaschen mit dem Bauchnabel öffnen zu können. Ich fragte sie, ob sie mir das nicht zeigen wolle bei einem Spaziergang in der Nacht durch den Park. Zu zweit fühlte ich mich sicherer als in der Gruppe, konnte leichter die Katze Abwesenheit vorbeihuschen lassen. Auf einem mondhellen Spielplatz zogen wir unsere Hemden aus. Im Silberlicht glänzten ihre Brüste. Ihr Bauchnabel war eine tiefschwarze Höhle. Sie setzte den Flaschenhals hinein und öffnete das Bier. Wir versuchten das mit meinem Bauchnabel, aber mir tat das weh und sie legte ihre Hand auf die schmerzende Stelle. Dann wuchsen ihre Brustwarzen in meinem Mund. Ich fragte in jedem Geschäft auf der Listermeile, ob eine Hilfskraft gebraucht wurde. Ich fing an im Eisladen am Listerplatz und arbeitete mich vor. Ich bot in Supermärkten und Restaurants meine Arbeitskraft an. Auch beim Optiker Kahn, über den Mutter mir später erzählte, dass mein Vater mit dem Bruder des Inhabers befreundet gewesen war, der nicht ihren Gehirnsalat gegessen hatte, weil der nicht koscher gewesen sei, woraufhin Vater von jüdischen Freunden in Mardin berichtet habe, mit denen er in seiner Jugend Gehirn und andere Innereien verspeist hatte. Kahn trieb sich häufig in der Fußgängerzone herum. Einmal sprach ich ihn an und er sagte, mit meinem Vater hätte er gelacht. Erst bei Woolworth stellte man mich ein. Ich sollte dort Ordnung in den Regalen schaffen. Mutter sagte, ich sollte erst einmal Ordnung in meinem Zimmer schaffen. Außerdem verstehe sie nicht, weshalb ich meine Zeit verschwenden wollte. Meine Aufgabe bestehe darin, in der Schule aufzupassen. Sie kümmere sich um Essen und Vater und ich mich um Mathematik und Deutsch. Perfekte Arbeitsteilung. Einverstanden? Ich sagte, Vater hat auch gearbeitet und ist zur Schule gegangen. Aber er hat gearbeitet, weil er musste, entgegnete sie. Er hat all das auf sich genommen, damit du das nicht tun musst. Ich will es aber. Weshalb denn? Ich will auch meine Jugend verschwenden, so wie er. Yunus, bist du blöd oder willst du mich ärgern? Mein Vater hat alles ganz allein geschafft. Er musste arbeiten, da war er jünger als ich. Ich will das auch. Aber wozu? Rief sie jetzt energisch die Hände auf dem Küchentisch. Um davon zu erzählen, rief ich zurück. Ich freundete mich mit den älteren Schülern an. Sie waren 18 oder 19 Jahre alt und ich war der Einzige aus der 8. Klasse, der mit ihnen in der Raucherecke stand, auch wenn ich keine Zigaretten hatte. Einer spielte in einer Band. Ich fragte ihn, ob er mir die Melodien von Liedern heraushören und die Gitarrentabs dazu aufschreiben könnte. So lernte ich Until It Sleeps von Metallica spielen. Ein anderer, der griechische Eltern hatte und von dem ich dachte, er könnte für meinen älteren Bruder gehalten werden, spielte mir Metal auf Kassetten, weil ich ihm gesagt hatte, ich will die härteste Musik hören, die man sich vorstellen kann. Ich zeigte Vince meine Black-Metal-Tapes und er besorgte sich eine Doppelfußmaschine fürs Schlagzeug. Eine Schülerin aus den höheren Jahrgängen und ich hockten manchmal die ganze große Pause lang in der hinteren versteckten Ecke des Schulhofs und unterhielten uns. Einmal vergaßen wir sogar den Unterricht und blieben dort bis zur nächsten großen Pause. Sie hatte das blonde Haar zum Zopf gebunden und eine grobe Art zu sprechen, die aber weich wurde, wenn sie mit mir redete. Ich fragte sie, ob sie eine Vorstellung davon hatte, was geschehe, wenn wir sterben würden. Sie hauchte langsam den Rauch ihrer Zigarette aus und betrachtete mich neugierig und gleichzeitig ernst, wie bei etwas, das man nicht einschätzen kann. Sie sagte, eigentlich würden sie so ernste Themen anstrengen, aber mit mir möge sie das irgendwie. Vince meinte, man rede über mich. Es sei auffällig, dass ich mit den Älteren die Pausen verbringe. Warum würde ich das tun? Ich sagte, ihr versteht mich nicht. Aber ich wusste nicht, was ich damit meinte, was es zu verstehen gab und worin die Älteren besser sein sollten als meine Altersgenossen. In den Schulferien, 2 Jahre nach dem Fall meines Vaters, reiste ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht in die Türkei im Sommer. Meine Mutter flog ohne mich. Ich fuhr mit Vince und Giri weg. Kurz nach Sonnenaufgang betraten wir die Fähre in Livorno, die nach Sardinien übersetzen sollte. Der erste Urlaub ohne Eltern. Ich erinnere mich, wie wir auf der Kaimauer standen. Der Himmel war bunt gefärbt, von rosarot bis türkis. Möwen flogen Bögen über dem Wasser. Fischkutter legten am Steg gegenüber an. Ich nahm mir vor, diesen Anblick niemals zu vergessen. Ich wollte alles in meinem Kopf abspeichern. Ich speicherte die Möwen, prägte mir die Kutter ein, nannte die Namen der Farben des Himmels und des Wassers. Und als ich fertig war und glaubte, alles in mich eingeschrieben zu haben, sagte ich zu Giri, wir können jetzt. Erst dann betraten wir die Fähre. Später habe ich oft an diesen Morgen gedacht, an diese Minute auf der Kaimauer. Ich habe sie niemals vergessen. Aber es ist das Falsche, das ich im Gedächtnis behalten habe. Ich habe nicht vergessen, dass ich dort mit Giri stand. Vince war schon in Richtung Fähre gelaufen. Und mir fest vornahm, diesen Augenblick für immer in mir zu tragen. Ich habe nicht vergessen, wie ich Möwen, Kutter, Farben des Himmels und des Meeres nacheinander ansah, um sie in mein Gedächtnis einzuprägen, um mich stets daran zu erinnern, wie mich die Natur das erste Mal berührt hatte. Doch die Farben des Himmels und des Wassers in meinem Kopf sind nur Begriffe. Ich folge keinen Möwen, keine Kutter legen an vor meinem inneren Auge. Alles, was ich sehe, das bin ich. Ich sehe mich, wie ich auf der Kaimauer verharre und mir vornehme, diesen Anblick niemals zu vergessen. Ich war das Einzige in meiner Umgebung, das ich nicht gesehen habe und bin dennoch die einzige Erinnerung. Ich, mit meinem Entschluss, niemals zu vergessen. Am Ende der Erinnerung treffe ich auf mich selbst. Ich spielte Gitarre für jemanden am Strand, an dem wir übernachten wollten. Wir legten uns alle zusammen unter Schlafsäcke, die wir über uns ausbreiteten. Kurz bevor ich einschlief, waren da die Sterne, von denen Vater erzählt hatte. Schimmernde Spione in den schwarz-blauen Türen der Nacht. Als es kühler wurde, hielten wir uns aneinander fest. Jemand hielt meine Hand im Schlaf, und das reichte, um mich zu verlieben. Sie gab mir ein Passfoto beim Abschied. Ich hatte Liebeskummer, als uns der Bus in Frankfurt auswarf, von wo wir mit dem Zug weiterfuhren, und Giris Scherze halfen mir ein wenig, zumindest für den Augenblick darüber hinweg. Mutter sagte, du lebst deine Jugend und das freut mich. Doch wenn sie das sagte, hatte ich das Gefühl, etwas zu verpassen, eingeschlossen zu sein in einer Jugend, einem Leben, das anders verlaufen müsste. Aber ich verstand nicht, wie. Ich musste weg. Wohin? Warum? Was fehlt dir? Nichts fehlt mir. Ich las immer mehr. Ich wollte die passende Geschichte zu meinen Erfahrungen finden. Ich weiß nicht, was macht einen Wald mehr aus? Sein Blattwerk und Gestrüpp oder die Räume dazwischen? Ich lief zu meiner Mutter ins Wohnzimmer, wo sie vor einem türkischen Fernsehprogramm lachte, mit dem Glockenklang ihrer Stimme. »Ich will nach Auckland«, sagte ich an der Türschwelle. Ihr Lachen brach ab. »Was?« »Ich möchte ein Auslandsjahr in einem englischsprachigen Land machen. Deshalb will ich nach Neuseeland.« »Neuseeland?« Mutter war entsetzt. »Ja«, sagte ich, »es soll dort schön sein und liberal.« »Yunus, hast du auf deinem Globus den entferntesten Ort gesucht?« »Nein«, antwortete ich. »Das war nicht das Kriterium, aber gestört hat mich das auch nicht.« »Geh nach England.« »Zu nah.« »USA.« »Zu imperialistisch.« Ich hielt hier ein Leporello hin. »Da steht alles drin«, sagte ich. Erklärte, dass es Unternehmen gab, die das für Schüler organisierten. Ich würde bei einer Gastfamilie unterkommen und wäre danach nicht mehr bilingual, sondern trilingual. Heißt es nicht, eine Sprache, ein Mensch? Mutter studierte in Ruhe das Infomaterial. Ich hatte ihr Interesse geweckt. Den Fernseher hatte sie stumm geschaltet. »Das kostet zwischen 10 und 20.000 Mark«, murmelte sie vor sich hin. »Neuseeland ist am teuersten. Wie kommt der Junge auf Neuseeland?« Aus ihren braungrünen Augen traf mich ihr ernster Blick. Sie sagte, »Sprachen sind wichtig, Yunus, das stimmt. Vielleicht das Wichtigste. Wenn du das wirklich willst, machen wir das.« Es war still in der Wohnung, wenn der Fernseher stumm geschaltet war und sie nicht lachte. »Ruf da an«, sagte sie. »Frag, was wir machen müssen.« Aufgeregt kam ich von der Schule an dem Tag, an dem wir die Informationsveranstaltung für interessierte Familien besuchen wollten, für die ich uns angemeldet hatte. Gleich würden wir losfahren. Ich hörte Mutters Schritte, die langsamer waren, wenn sie von Vater kam, die gleichmäßig im Treppenhaus hallten. Wir markierten mit einem Kugelschreiber die Adresse im Stadtplan, den wir aus den gelben Seiten herausgetrennt hatten. Wir legten die Sicherungsgurte des roten Ford um und brachen auf. Bald nachdem wir die Stadt hinter uns ließen, endlose Wiesen, aufleuchtendes Grün, wo die Sonne hinfasste, kleine Kastanien an der Naht von Asphalt und Feld, Wolken, die sich zusammenballten, ergrauten und abregneten. Wir glitten in die Schauer, ein Regenbogen schoss in den Himmel, Sonnenstrahlen gleisten durch die Tropfen auf der Windschutzscheibe. Wir rasten durch die Landschaft Niedersachsens. Manchmal holte ich die Karte hervor, die längst zwischen meine Füße gefallen war, sagte, »Hier müssen wir rechts, hier links. Ich glaube, wir sind richtig.« Der Wind bewegte die Blätter der Bäume. Ungemähter Farn rebellierte. In der Ferne bogen Autos auf weitere Landstraßen ab. Wir folgten ihnen. Dann fuhren wir wieder nach Hause. »Unsere Schule hat eine Partnerschaft mit einem Gymnasium in Rouen«, sagte eine Bekannte aus der Oberstufe, und versuchte mich davon zu überzeugen, wenigstens für ein halbes Jahr nach Frankreich zu gehen. Ihr Sommerkleid war hellblau, wie ihre Augen, an diesem heißen Junitag. Mein Widerstand ärgerte sie. Ich solle mich darauf bewerben. Meine Chancen stünden nicht schlecht. Um mit ihr gemeinsam zu gehen, lief ich den Umweg über die Kollenrothstraße zur Ricardo-Hochschule, sagte, ich hätte das Geld nicht. Wir finden ein Stipendium, entgegnete sie. Schließlich, wir liefen gerade über den Bonifatiusplatz, erklärte ich ihr, dass ich meine Mutter nicht allein lassen wollte. Yunus, sagte sie, es ist nur ein halbes Jahr. Frankreich ist nicht weit weg. Danach sprichst du Französisch. Das geht später nicht mehr so einfach. Wir kannten uns kaum. An meinem ersten Tag auf dem Gymnasium hatte sie im Chor in der Aula gesungen, und ich hatte zu Vince gesagt, ich kann ihre Stimme sehen. In den Jahren danach sprachen wir nur ein- oder zweimal miteinander. Aber in den Pausen spürte ich dann und wann ihren Blick auf mir, als wollte sie auf mich aufpassen. Jetzt ärgerte sie sich, weil ich mein Französisch nicht rettete. Dass ihr, dieser Fremden, meine Sprachkenntnisse wichtig zu sein schien, gab mir das Gefühl, aufgehoben zu sein auf diesem verlängerten Schulweg. Heute denke ich, eine Schwester, die du nie hattest, kann dir überall begegnen. Ich fuhr nicht nach Rouen, weil ich Mutter nicht allein lassen oder weil ich das erste Halbjahr in der Oberstufe an meiner Schule nicht verpassen wollte, ich weiß es nicht. Mir war damals nicht klar und ich dachte nicht weiter darüber nach, dass mein Vater etwa in meinem Alter gewesen war, als er seine Stadt und seine Mutter verließ. In meiner Vorstellung war Vater stets ein erwachsener Mann. Aber auch er war einmal jung gewesen, ein Kind, das zeitlebens an seiner Mutter hing, wie mir später erzählt wurde. Es hieß, dass er Davut einmal fast zu Tode geprügelt hätte, weil der einen Stein nach Mama Hadji geworfen hatte. Mein Vater war aufgebrochen ins Ungewisse, hatte seine Mutter jahrelang nicht gesehen, auch aus Pflichtbewusstsein ihr gegenüber. Vater ging, ich blieb. Unsere Gründe waren nicht so verschieden. Im Mai 2000 lebte ich also weder in Auckland noch in Rouen, sondern lief zum Listerplatz, wo sich eine Gruppe aus unserem Jahrgang traf, um gegen die bevorstehende Expo zu demonstrieren. Dort begegnete ich zum ersten Mal Lynn, die neu auf unserer Schule war und die ich dort noch nicht gesehen hatte. Die dunklen, glatten Haare fielen ihr über die Schultern. Sie trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze, fest anliegende Schlaghose aus Kord. Ich erinnere mich an den Stoff, weil ich ihr diese Hose am Abend dieses Tages auszog. Nur die Hose. Wir waren müde und berauscht, hielten uns fest in der Stille und im Halbdunkel meines Zimmers. Ihre Haut war samtbraun. Ihr Lächeln entblößte die Zahnlücke. Die graugrünen Augen sogen mich ein. In ihren Handinnenflächen hatte sie winzige Fältchen. Viel mehr, als ich es je in der Hand eines anderen Menschen gesehen hatte. Und ich stellte mir vor, dass das ein Zeichen der Weisheit war, die sie sich nicht erst aneignete, sondern schon mitgebracht hatte von den Sternen. Lynn war mein Neuseeland. Lynn, mein Leben in Frankreich. Sie stand gegen Morgen am Bahnsteig zusammen mit meiner Mutter und verabschiedete mich und Giri, die wir mit viel zu wenigen Traveler-Checks ausgestattet und ohne Unterkünfte gebucht zu haben, nach Amsterdam fuhren. Später würden wir dort den Nachtzug nach Paris nehmen. Am Ende unserer Reise, in der ich alle 2 Tage meine Mutter von einer Telefonzelle aus angerufen und versichert hatte, dass es uns gut gehe, träumte ich jede Nacht von Lynn und konnte den Augenblick des Wiedersehens nicht abwarten. Wir trafen uns am Bodensee, wo Giri und ich bei Bekannten schliefen und sie mit ihren Freundinnen im Zelt. Dabei wollte ich unbedingt zu ihr. Wir trafen uns unter Wasser. Wir schwammen hinaus. Wir tauchten hinab. Wir küssten uns mit offenen Augen im See. Ich war wieder angekommen in meiner Wasserwelt und wohnte dort jetzt mit Lynn. Mit ihr stieg ich in den Bauch eines Wals. Sie las mir aus Marlina vor und ich ihr meine Gedichte. Sie sagte, ihre Eltern hätten sich als Studierende in der Kommunistischen Partei kennengelernt und ich setzte die Schiebermütze meines Vaters auf, wenn wir nach einem Billy Wilder-Film in der Dämmerung spazierten. Sie hatte eine Katze, die Cleo hieß. Ihre Eltern lasen Simenon. Ich mochte die Härte ihrer Mutter und die Sensibilität ihres Vaters. Tagsüber waren wir häufig bei mir. Nachts schliefen wir in ihrem Hochbett. Ich gestand ihr nie, wie ich es liebte, wenn sie die Sprossen hochstieg. Ich erzählte meinem Vater von meiner Freundin, und er öffnete die Augen und schloss sie wieder. Meine Mutter beruhigte, dass ich Weihnachten mit Lynns Familie verbrachte. Lynn sagte, sie liebe das Lachen meiner Mutter, das zu uns herüberklang, wenn wir Arm in Arm in meinem Zimmer auf meinem Einzelbett lagen und Mutter im Wohnzimmer türkisches Fernsehen schaute. Meine Eltern hatten sich in der Zeit der Ausgangssperre kennengelernt. Das Militär hatte die Regierung gestürzt. Meine Mutter arbeitete in einem Krankenhaus und mein Vater hatte für einen Bekannten einen Wagen aus Deutschland in die Türkei gefahren. In Ankara folgte er Naim, dem Bruder meiner Mutter, zu Sinan Usta, bei dem er auf einen Gruß vorbeischauen wollte. Laut meiner Mutter war sie gerade bei den Nachbarinnen und ihre jüngste Schwester eilte herbei, es gebe Besuch, auch meine Mutter solle kommen. So begab sich Mutter ins Wohnzimmer in jenem Haus in Seyranbalere. Dort traf sie auf einen lächelnden Vater und einen vergnügten Fremden, der sich gerade ein Stück vorgebeugt hatte auf dem Sessel, den man ihm angeboten hatte, und mit beiden Händen etwas in die Luft zeichnete. »Komm rein«, winkte Sinan seine Tochter zu sich. »Setz dich zu uns.« Senem setzte sich aufs Sofa gegenüber von Siki, der gerade erzählte, was für einen köstlichen Truthahn er zu Silvester gestopft hatte. Senem schmunzelte über die wilde Gestik, nicht ohne dabei auch ein wenig zu erröten. Seki erzählte lachend, wie er das ganze Haus mit dem Essen beglückt hatte. Das sei ein unvergessliches Festmahl für seine Nachbarn gewesen. Beim Abschied an der Tür, er hatte sich gerade die Schuhe mit einem Schuhlöffel aus Metall angezogen, fragte er Senem, ob er, wo er einmal in Ankara sei, am nächsten Morgen zu ihr ins Krankenhaus zur Blutabnahme kommen könne. Senem war überrascht, aber willigte ein. »Warum nicht? Das können wir gerne machen.«